Über tausende EL-Spiele, 300 Tore, mehr als zwei Jahrzehnte im Profi-Eishockey. Sebastian Furchner weiß, wie es sich anfühlt, auf dem Eis Entscheidungen treffen zu müssen. Heute trifft er sie hinter den Kulissen und manchmal entscheiden sie über Karrieren, Abschiede und die Zukunft eines ganzen Clubs. Die Fishtown Penguins stehen vor einer neuen Saison. Prägende Gesichter sind gegangen und ein neuer Kader entsteht. Vielleicht ja sogar eine neue Ära, aber wie baut man eigentlich eine Mannschaft? Wie viel Planung steckt hinter einem Transfer und wie läuft so ein Transfer überhaupt ab? Außerdem sprechen wir über den Umbruch, über schwierige Gespräche, über Fehler, Zweifel und den Druck, immer wieder die richtige Entscheidung treffen zu müssen. Furch hat in diesem Gespräch tatsächlich ein bisschen sogar aus dem Nähkästchen geplaudert und die eine oder andere Geschichte aus den Büros der Eisarena erzählt, die mit Sicherheit niemand von euch kannte. Ehrenwort. Heute zu Gast, der Sportdirektor der Fishtown Penguins, Sebastian Furchner. Viel Spaß mit Folge 285.
Der Penguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Penguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 14. Juli. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eigentlich würde ich an dieser Stelle immer Malte die Frage stellen, wie geht's dir? Das habe ich natürlich gemacht, bloß irgendwie in anderer Art und Weise, bei WhatsApp diesmal, weil ich muss natürlich dienstags immer wissen, wie es ihm geht. Diesmal mit Zeitverschiebung ist er, glaube ich, noch im Schlummerland, weil ich glaube, 7-6 Stunden Zeitverschiebung, der ist ja gerade in New York. Liebe Grüße an dieser Stelle und ich habe mir Ersatz geholt, heute richtige Expertise im Gegensatz zu sonst. Ich habe Sebastian Furchner mit dabei und Furchi, ich muss dir jetzt einmal die Frage stellen, weil Malte ja nicht mit dabei ist. Wie geht's dir?
Ja, hallo erstmal. Alles gut. Ich bin gerade in Bayern bei meinen Eltern zu Besuch und ja, dementsprechend alles in Ordnung.
Du sagtest gerade, du bist in Bayern zu Besuch. Ich wusste es ja vorher auch schon. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich ein paar Berge im Hintergrund sehe, aber es sieht nach einer weißen Wand aus bei dir.
Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen in eins von den Gästezimmern und dass wir die nötige Ruhe haben für das wahrscheinlich intensive Gespräch.
Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Nein, Quatsch. Ich will so ein bisschen quatschen. Du hast dir extra Zeit genommen in deinem halben Urlaub. So richtig im Urlaub ist man nie. Wir hatten kurz im Vorgespräch ja darüber gequatscht. So richtig, richtig Urlaub hat man ja nicht. Aber in deinem halben Urlaub habe ich dich jetzt quasi rausgerissen. Und ich würde gerne mit dir so ein bisschen darüber quatschen. Natürlich über die letzte Saison, über die bevorstehende Saison, über allgemein die Transfers, über deinen Job. Also es gibt, glaube ich, einige Themen, die relativ vielen Leuten von den Fishtown Penguins, relativ vielen Fans sehr, sehr interessiert. Daher, wenn du auf den aktuellen Kader so jetzt blickst gerade, du hast ja für dich selber eigentlich so einen halben Haken, also ein kleines Hintertürchen da offen gelassen, was eventuell noch einen Transfer angeht, aber wenn du so einen halben Haken jetzt dahinter setzt und den Kader mit denen von vor 12 Monaten vergleichst, wie sehr fühlen sich denn die Fishtown Penguins nach einer neuen Mannschaft für dich an?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Du startest ja auch schon voll rein mit der ersten, Analyse. Gut, wir hatten ja schon relativ früh dann auch die Information von Shiga. Ich meine, darauf zielt das Ganze ja jetzt ab, von Shiga und von Jan, dass sie ja Richtung Heimat dann gehen werden. Es waren ja so ein bisschen die Sondierungsgespräche, ob sie sich vorstellen könnten, dann nochmal ein Jahr dran zu hängen oder nicht. Haben sie relativ früh in der Saison dann auch gesagt, okay, sie werden nach Hause gehen, was völlig in Ordnung ist. Die Kinder haben ein bestimmtes Alter, schulisch und so weiter. Also da vielleicht nochmal ein bisschen auszuholen, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn man liest, auch im Fußball, im Eishockey, wieso haben die diesen Spieler denn nicht gehalten? Ja, wahrscheinlich haben sie es versucht. Also in dem Fall war das eben auch so. Wobei manchmal werden einem eben diese Entscheidungen auch ein Stück weit abgenommen, dass die Spieler gehen oder bleiben oder, ja, bleiben wahrscheinlich nicht, aber dass die Spieler gehen, weil einfach auch private Hintergründe eine Rolle spielen oder andere Faktoren einfach ausschlaggebend sind. Und dann sind es einfach keine wirtschaftlichen Sachen mehr oder der Club wollte nicht oder wie auch immer, sondern es sind dann einfach auch andere Sachen entscheidend, die dann in so einem Leben auch eben eine Rolle spielen. Auf deine Frage, ich meine, es gab mit Sicherheit die ein oder andere Änderung. Für uns ist wichtig, dass wir dieser Identität treu bleiben. Ich glaube, dass ein Faktor war, dass wir ein bisschen Speed reinbringen wollten in die Mannschaft, ein bisschen Geschwindigkeit. Und ich glaube, mit Parker und dem Roman ist uns das eigentlich ganz gut gelungen, dass wir zwei läuferisch starke und schnelle Spieler geholt haben, dass wir ein bisschen die Chance genutzt haben, dann auch vielleicht ein bisschen jünger zu werden im Kader. Lenny hat sich dann entschieden, dass er fest zu uns wechselt, wo, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial schlummert. Das haben wir im letztes Jahr gesehen. Wir hatten schon vorher, ich habe schon davor 2 Jahre versucht, ihn für uns zu gewinnen, schon sehr früh. Wollte dann lieber in Düsseldorf bleiben, was ich total verstehen kann, auch natürlich bei der Familie. Dann hat er sich entschieden, rüber zu gehen. Wir hatten letztes Jahr die Möglichkeit, mit einer Förderlizenz ihn auszustatten, aber da die Rechte in Düsseldorf gelegen haben und nicht bei uns, war die Absprache dann natürlich auch nicht so einfach, weil wir nicht gesagt haben, so, du musst jetzt herkommen, sondern wir mussten immer fragen, passt es bei euch? Und dann hatten wir eben die Möglichkeit, in der Champions League für ein Spiel ihn zu uns zu holen. Hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, einfach unerschrocken und auch so jugendliche Frische einfach. Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und so war das natürlich super, dass er zu uns kommen konnte. Er belegt dann eine U23-Stelle auch. Und so ist dann natürlich auch im Kader. Also du hast ja nicht nur Torhüter, Verteidiger und Stürmer, sondern du hast ja verschiedene Puzzlestücke, wo du sagst, okay, ich habe die U23-Position, wie fülle ich das? Also U23, U24, wie fülle ich das? Ich habe die Importstellen, wo ich 9 habe auf dem Spielbericht. Und dann habe ich natürlich noch die deutschen Spieler, die ich wie ein Puzzle einfach zusammenfügen muss, so dass es klappt. Also ist nicht zwangsläufig so, dass meine Ausländer die Scoring-Maschinen sein müssen, sondern es muss einfach insgesamt passen, dass ich eine Mannschaft habe, die über 4 Reihen und 7 Verteidigern einfach gut funktioniert und homogen agiert auf dem Eis, dass wir am Schluss natürlich möglichst viele Punkte holen, ganz klar. Ich glaube, dass wir ganz gut aufgestellt sind, um deine Frage abschließend zu beantworten. Jede Saison hat ihre eigene Geschichte. Im letzten Jahr hatten wir auch einen sehr, sehr guten Kader in meinen Augen. Wir hatten großes Verletzungspech, was uns vielleicht am Ende den ein oder anderen Punkt und mit Sicherheit auch in der Konstanz was gekostet hat. Wir hatten kein einziges Spiel, wo wir wirklich so auflaufen konnten, wie wir uns das mal ursprünglich auf dem Reißbrett hingelegt haben, was natürlich nicht optimal ist. Andere Teams haben aber auch Verletzte und mussten auch damit umgehen und unsere Jungs haben es auch super gemacht. Aber das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, gar keine Frage.
Wow, jetzt hast du mein halbes Interviewskript quasi in einer Frage beantwortet. Das ist eine gute Eigenschaft von dir. Aber ich will ganz kurz auf den ersten Part. Wir machen jetzt mal Stück für Stück, klamüsern wir das mal nochmal aus. Also der erste Part war ja rund um den Karawang-Express, bezüglich Jan Urbas, Sika Jeglitsch, auch ein Ross Mowerman unter anderem, der ja als alteingedienter Spieler noch da reinzählen kann. Du hattest gesagt, manchmal wird einem so ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Wenn ich jetzt übersetzen müsste, aus meiner Perspektive, wird das ja bedeuten, hätten sie gewollt, noch ein weiteres Jahr, hättest du ja gesagt.
Ja, das habe ich ja gesagt. Wir haben schon sehr, sehr früh miteinander einfach gesprochen und haben gesagt, okay, wie schaut's denn aus? Könnt ihr euch nur ein Jahr vorstellen oder wie sind eure Planungen einfach? Und dann hat sich sehr, sehr schnell rauskristallisiert, dass sie eben nach Hause gehen und damit war das Thema eigentlich auch, dann auch erledigt. Also da braucht man dann auch nicht, vielleicht, wenn du noch ein paar Euro mehr. Das hat da einfach keine Rolle mehr gespielt. Deswegen, das ist eine Entscheidung, die Spieler getroffen haben, wo die gesagt haben, okay, wir haben aus familiären Gründen, gehen wir jetzt nach Hause und die Kinder, Schule und so weiter. Und das ist völlig legitim. Ich meine, die sind da nicht nur Eishockeyspieler und Sportler, sondern da hängt ja eine Familie immer mit dran. Da sind Menschen im Hintergrund. Und das macht dann auch hin und wieder einfach auch eine Entscheidung schwierig, weil immer auch Mensch dahinter sind, nicht nur ein Sportler. Und dann hast du auf der einen Seite natürlich das Business und das ist manchmal hart. Und auf der anderen Seite hast du den Menschen und das ist dann wirklich, einfach auch, man selber ist ja auch immer noch ein Mensch und das ist dann nicht so leicht. Aber man steht natürlich in der Verantwortung, man wird am Ende des Tages dann auch bezahlt, um solche Entscheidungen zu treffen und, das gehört dann einfach dazu. Also in diesem konkreten Fall war das so, dass wir gefragt haben, wie schaut die Zukunft aus? Wie ist eure Planung? Wir wären grundsätzlich bereit, dass wir uns das nochmal, einfach nochmal ein Jahr dranhängen könnten. Und dann war ziemlich schnell klar, dass die beiden nach Hause gehen nach Slowenien.
Wie emotional war das Gespräch? Du erzählst jetzt gerade von dem Gespräch, dass ihr darüber gesprochen habt, beide Seiten so ein bisschen sich verständigt haben. War das emotional oder sehr, sehr sachlich?
Das war relativ sachlich, muss ich sagen, weil es war ja dann für alle dann doch noch sehr weit weg und zur Wahrheit gehört natürlich auch, also ich habe diese beiden Spieler kennengelernt dann 2,5 Jahre wo natürlich eine Verbindung da ist, aber bei Weitem ja nicht so wie bei Alfred oder bei Hauke, die Spieler 9 oder 7 Jahre begleitet haben. Und als dann dieses, ich sag's mal, Ende der Ära immer näher kam, da hast du schon gemerkt, das ist sehr, sehr emotional. Also hinter verschlossenen Türen sind dann auch Tränen geflossen. Also gerade Jan, der hat wollte das auch unbedingt Alfred und Hauke selber sagen, was total super ist auch und wo wieder für den Menschen Jan Urbas spricht und Sieger Jeglitsch auch. Und da sind schon auch Tränen geflossen, was natürlich im Profisport irgendwie auch nicht normal ist. Und das zeichnet unser Club auch wieder aus, der halt auch an der einen oder anderen Stelle nicht normal ist und nicht diesen Profi-Gegebenheiten von vielleicht anderen Standorten entspricht. Und je näher das Ende gekommen ist dann und dann auch beim Ausscheiden, habe ich dann auch damals Alfred gesagt, komm unbedingt mit runter, das ist für dich wichtig und das ist auch für die Spieler wichtig. Du hast diese Spieler intensiv verfolgt, du hast sie hergeholt und das war dann schon super emotional, auch die Verabschiedung dann intern mit Hauke zusammen und mit den Familien dann eben auch, das war dann schon sehr, sehr emotional und klar, ich meine, beim Ross ist das Gleiche, der ist 10 Jahre hier gewesen und ist auch heimisch in Bremerhaven und dementsprechend ist es dann schon auch immer schwierige Entscheidungen, aber ja, nochmal, ich meine, am Ende werde ich dann auch dafür bezahlt, dann auch mal was zu entscheiden, was vielleicht menschlich unheimlich schwer ist.
Ein bisschen was Ähnliches hast du ja auch bei Radio Bremen vor einigen Wochen gesagt, dass du erzählt hast von positiven und wahrscheinlich nicht so guten Gesprächen, die du jetzt führen wirst innerhalb der Sommerpause und nach der Saison. Welche Gespräche waren denn die nicht so guten?
Ja gut, es ist natürlich dann schon so, wenn du dann einem Spieler sagen musst, das geht jetzt an der Stelle nicht weiter, oder in der Saison war das ja dann auch so bei Will Riedel, wo wir eine Ausstiegsklausel dann irgendwann hatten. Und dann zu sagen, du, das tut mir unheimlich leid, aber wir kündigen diesen Vertrag an der Stelle, weil wir mit Akito Hirose einen anderen Spielertypen glauben zu brauchen, dann ist es natürlich menschlich super schwierig. Aber nochmal, das ist dann eine Entscheidung, die für die Mannschaft und für den Club in dem Punkt einfach wichtig war. Und das sind dann einfach nicht so tolle Sachen. Klar, andere Gespräche hast du, wo dann vielleicht der Spieler in der Saison einfach sehr gut gespielt hat und wo du dann einfach auch ein gutes Gefühl hast und wirklich dich freust, dann dieses Exit-Meeting zu haben, wo du dann ein positive 5 Minuten hast, wo du sagst im Feedback, du, das war richtig gut, du hast dich toll integriert, du hast wieder einen Schritt nach vorne gemacht, du hast vielleicht auch die Mannschaft ein Stück weit getragen und weiter so. Und dann eben die andere Richtung, wo dann es vielleicht sportlich nicht mehr so gepasst hat und wo du dann sagst, okay, da brauche ich einfach mehr von dir, vielleicht im nächsten Jahr. Oder die Reise ist jetzt für uns zu Ende. Das ist dann natürlich menschlich einfach wirklich schwer und da tut man sich dann auch schwer. Am Ende des Tages wollen wir alle gewinnen und man sagt ja auch immer die Entwicklung und es muss weitergehen, vielleicht auch verjüngen. Da sind dann viele Faktoren, die eine Rolle spielen und vielleicht dann auch die sportliche Ausrichtung vom Trainer natürlich mit reinkommt. Ja, und dann ist es halt, wie es ist und da sind wir auch nicht der einzige Club, wo sowas dann eben passiert oder passieren muss.
Man kann im Verträgen vereinbaren, dass man es jederzeit vereinseitig auflösen kann, einfach so einen Vertrag, wenn man meint, man hat jemanden besseren an der Angel. Das finde ich jetzt schon wieder spannend.
Nee, also das war schon ein bisschen komplizierter alles insgesamt, weil da mehrere Faktoren mit reingespielt haben, aber das war jetzt halt einfach die Kurzversion, weil es jetzt gerade im Gespräch gepasst hat an dem Beispiel. Und ich meine, nochmal, das sind dann schwierige Sachen, aber die gehören dann halt eben zum Business bei der Sache.
Kommt manchmal auch komplettes Unverständnis dir gegenüber?
Ja, gut, klar, ich meine, da braucht man gar nicht so weit schauen. Ich war selber Spieler und wenn du dann so ein Feedback-Gespräch hattest und du hast eigentlich die Sache ganz anders gesehen, dann kommt natürlich auch mal was anderes raus. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn ich bei den Exit-Meetings mit den Spielern geredet habe, das war schon einhellig. Eigentlich waren wir schon zu 90% auch einer Meinung. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, auch mal ein kritisches Feedback zu bekommen. Also sei es, sind die Abläufe richtig, ist die Kommunikation gut, weil oftmals bist du ja dann doch in deiner Routine gefangen und wenn du dann mal ein Feedback kriegst, wo du sagst, hey, Ich hätte mir gewünscht, wir hätten vielleicht ein bisschen besser kommuniziert, wir hätten vielleicht das ein bisschen besser gemacht oder hier ein bisschen verfeinert, dann ist es unheimlich wichtig. Wenn man immer nur sagt, ja, alles super und dann hinter vorgehaltener Hand, dann wird es schwierig immer. Und deswegen schätze ich auch ein kritisches Feedback, weil nur so kann man auch selber besser werden und sich auch vielleicht nochmal ein Stück weit hinterfragen, ist das alles so in Ordnung, klappt das auch alles gut oder gibt es vielleicht hier und da eine Stellschraube, wo du wirklich dann ja, dich selber auch verbessern musst. Und diese haben wir schon immer so gemacht und weiter so, das ist immer sehr, sehr gefährlich, weil dann stagnierst du. Und das ist ja genau das, was wir im Profisport eben nicht machen dürfen, stagnieren. Ich glaube, dass es manchmal einen Schritt nach hinten braucht, um dann zwei nach vorne zu gehen, das glaube ich schon.
Dann sind wir jetzt einer ins Phrasenschwein, oder?
Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn man meine Karriere anschaut, dann war das ja auch eigentlich, ich bin nach Köln, wo du sagst, okay, das ist vielleicht das ja FC Bayern so ein bisschen der Eishockey-Welt damals gewesen, bin dann aber nach Wolfsburg, weil für mich ging es einfach sportlich, das habe ich gemerkt, ich komme dann nicht mehr so weiter, wie ich mir das vorstelle, dann bin ich einen Schritt zurückgegangen und habe dann eigentlich erst richtig Anlauf genommen in meiner Karriere. Klar, da spielen viele Faktoren eine Rolle, logischerweise. Aber ja, konnte man so nicht planen. Aber ich hatte ein gutes Gefühl. Ich habe gedacht, okay, da kriege ich die Rolle oder die Chance, diese Rolle auszufüllen, die ich auch gerne bekleiden möchte. Und mehr kann man nicht verlangen, die Chance zu haben. Und dann machen muss man es natürlich als Spieler dann selber. Ähnliches Beispiel ist vielleicht auch Bennett. Wir haben Bennett angeboten, dass er bei uns, wenn die Leistung stimmt, aber in der vorderen Reihe einfach spielt, weil wir das Potenzial einfach sehen bei ihm. Ja, und er hat am Ende des Tages dann auch geliefert, aber schon im Sommer. Also war jedes Sommertraining, war bei den Fitnesstests der Beste, hat sich im Camp dann wirklich jedes 1 gegen 1 mit Šiga Jeglič geliefert und du konntest merken, im Šiga passt es nicht so richtig, aber er findet es auch irgendwie geil. Also die haben sich wirklich attackiert, die haben 100%. Und das hat den Bennett besser gemacht, das hat den Šiga besser gemacht und insgesamt die Mannschaft natürlich besser gemacht. Und das ist sowas, der Bennett hat uns vertraut, wir haben ihm vertraut und am Ende hat er natürlich abgeliefert, muss man ganz klar so sagen und war am Ende klar, die Verletzung ist super schmerzhaft für ihn und für uns, aber wenn man die Saison sieht von Bennett, hat er dieses Vertrauen gerechtfertigt und hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Klar, geht dann ein bisschen hoch und runter, logischerweise. Ist auch ein junger Spieler, aber er hat sehr schnell dieses Tief ja durchbrochen, auch weil er zugehört hat, weil er Ratschläge angenommen hat und dann eben ja das auch umgesetzt hat. Und das meine ich damit, dass es manchmal vielleicht gut tut, Schritt zurück, um dann eben Anlauf zu nehmen und nach vorne zu gehen. Und deswegen ist Feedback sehr, sehr wichtig und gerade auch aus der Mannschaft oder aus der Organisation, wo dann vielleicht auch mal gesagt wird, du, das läuft hier ein bisschen in die falsche Richtung oder das passt mir jetzt vielleicht nicht so gut, dann musst du immer noch für dich einordnen, ist es jetzt wirklich so, aber du hinterfragst dich. Und wenn du dich nicht hinterfragst oder dich keiner auch ein Stück weit vielleicht, ich nenne es mal Challenge, dann glaube ich, stagniert man und das ist im Sport einfach sehr, sehr schlecht.
Aber hast du für dich schon mal irgendein Gespräch so wirklich mit nach Hause genommen? War das für dich persönlich irgendwie emotional aus verschiedensten Gründen, weil das Gespräch vielleicht nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, weil es einfach ein Spieler war, zu dem du einen persönlichen Draht vielleicht sehr hattest? Gab es irgendwelche Gründe, wo du für dich selber am Ende des Tages gesagt hast, boah, das kann ich irgendwie nicht so richtig abschütteln als dieses Gespräch?
Also prinzipiell habe ich eh eine schlechte Eigenschaft, dass ich sehr viel mit nach Hause nehme, weil das wäre leichter, wenn man das vielleicht auch ja professioneller sehen könnte, aber dafür ist einfach zu viel Leidenschaft auch da oder zu viel Liebe zum Sport. Vor 2 Jahren, als uns ein Spieler verlassen hat, den wollte ich eigentlich nicht gehen lassen und das war ein super schwieriger Prozess, muss ich ehrlich sagen, weil ich den Spieler einfach sehr gern gemocht habe, aber gut, du kannst niemand zu seinem Glück zwingen und am Ende des Tages haben wir uns dann getrennt, weil der Spieler es unbedingt wollte und das hat mir schon sehr, sehr leid getan, weil ich einfach mehr Potenzial beim Spieler gesehen habe und ja einfach auch gedacht habe, dass er uns einfach gut tut und ja gut, aber so ist es halt nun mal. Wie gesagt, es ist nie eine Einbahnstraße, da hängt auf der anderen Seite auch noch ein Spieler, der seine Ideen hat und seine Vorstellungen und wenn es dann am Ende halt nicht zusammenpasst, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich besser, wenn man sagt, okay, dann such dir eine neue Herausforderung oder wir suchen uns einen anderen Spieler, der halt am Ende dann besser passt oder hoffentlich besser passt.
Ich überlege gerade, wer vor 2 Jahren gegangen ist.
Lass uns bei keinen Namen bleiben einfach. Lass uns bei keinen Namen bleiben.
Ist Loyalität im Sport, also wir reden immer sehr positiv über Loyalität. Ne? Ein Spieler ist lange beim Verein, bindet sich sehr zum Verein. Vielleicht auch Loyalität als Sportdirektor, Trainer gegenüber Spielern auch in gewisser Art und Weise. Aber kann es nicht auch in gewisser Art und Weise gefährlich sein, diese Loyalität? Dass man vielleicht diesen Blick dafür verliert, jetzt kommt es wirklich rein auf das Sportliche an und jetzt geht es nicht nur nach Sympathie. Ich persönlich kann ja nur von mir sprechen, Ich kann es mir wahnsinnig schwierig vorstellen, gerade wenn man vielleicht ein empathischerer Mensch ist, wenn man eine gute Bindung zu jemandem hat, das gegenüber Spielern. Bei dir und Sulzer könnte es ja ein ähnliches Bild, wir hoffen nicht, klopfen dreimal auf Holz, dass es jemals zu dieser Situation kommen wird, aber es könnte ja rein faktisch dazu kommen, dass man auch mit dem ein blödes Gespräch führen müsste, in dem Fall. Darum ist Loyalität und Freundschaft etwas Gefährliches im Sport?
Ich glaube, dass es immer so ist, wie nimmt man's? Also ich bin da sehr stark geprägt aus meiner Wolfsburger Zeit, wo Charlie Flieger auf die ganze Zeit mein Manager war sozusagen und dann später haben wir auch zusammen gearbeitet, dann abseits von der Eisfläche. Dazu hatten wir einen Trainer mit Pavel Groß, den ich 10 Jahre hatte. Also wenn ich irgendwo Loyalität gelernt habe, dann da tatsächlich. Und da sind wir auch durch schwere Zeiten gegangen. Also ein Jahr waren wir tatsächlich letzter zu Weihnachten und der Charlie hat dann den Trainer verlängert um 2 Jahre. So, weil er sagt, das ist der beste Trainer, der macht gute Arbeit und das liegt nicht am Trainer. Und da weiß ich natürlich, dass er sich auch durch die Mechanismen des Sports durchsetzen musste. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, an was Loyalität ausmacht. Ende vom Tag war, dass wir am letzten Spieltag noch auf Platz 10 gesprungen sind und tatsächlich bis im Halbfinale war. Und auf der Abschlussfeier kamen dann Leute und haben gesagt, hey, das war eine geile Saison. Und da habe ich gesagt, nee. Das war eine richtige Katastrophensaison. Da war 8 Monate nur Theater. 8 Monate nur Theater. Wir müssen 4 aus den nächsten 5 gewinnen, sonst ist vorbei. Wir müssen das, wir müssen hier, wir müssen dort. Und klar, die Leute hatten nur den letzten Eindruck im Kopf und der war halt Halbfinale. Aber dass dieser Weg dahin brutal war, also von 12 auf 10 gesprungen im letzten Spieltag, da war das noch gar nicht so mit Internet, also wir sind auf dem Eis, okay, was ist jetzt, wie viel da sind wir, haben wir es geschafft, haben wir es nicht geschafft, keine Ahnung, niemand wusste es, einer hat gesagt, ja, wir sind 11. geworden, wir haben die Playoffs verpasst, einer hat gesagt, hey, wir sind 10. Ein anderer hat gesagt, ja, Hannover ist noch gegen Krefeld in der Overtime, ich wusste gar nicht, was das für uns bedeutet, also ja, haben wir es jetzt geschafft oder nicht, also das war eine unheimlich coole Situation im Nachgang, weil sie halt für uns positiv war und ich muss sagen, diese Saison hat mich so nachhaltig beeindruckt und emotionalisiert auch ein Stück weit, weil auf der einen Seite Loyalität dich erst dahin gebracht hat, um am Schluss dann eben erfolgreich zu sein. Und das war wirklich sehr, sehr kurios. Und um das nochmal abzurunden, auch die Organisation der Fishtown Penguins war ja sehr, sehr loyal über Jahre zu den Spielern. Und ich meine, Thomas Popisch ist 9 Jahre Trainer gewesen, wenn ich richtig bin. Und deswegen glaube ich, muss man die Arbeit bewerten. Klar, gar keine Frage. Das betrifft auch Alexander Sulzer und mich logischerweise, auch wenn wir gut befreundet sind. Wir haben aber für uns, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, auch mit kritischen Situationen umzugehen oder gerade auch Sachen zu analysieren, wo wir dann vielleicht auch mal unter 4 Augen besprechen. Weil wir natürlich schon, und das gehört auch zur Wahrheit, wir haben zusammen trainiert, wir sind gegenseitig Trauzeugen, das wissen wir alle, ist auch kein Geheimnis. Wenn wir unter 4 Augen reden, reden wir natürlich anders, als wenn jemand dabei ist, weil dann muss es halt einfach professionell sein. Und das haben wir für uns auch so definiert und es klappt auch gut. Und wenn irgendeine Entscheidung ist, dann ist es ja nicht so, die treffe ich oder die trifft er, sondern die treffen wir im Großen und Ganzen als Team irgendwo oder die als Trainerteam dann auch mit Marian Basani und Edgar Lusins und Marian Schmid, weil da natürlich auch Sachen sind, wo dann vielleicht auch mal der ein oder andere einen Blickwinkel reinwirft, den der andere halt eben nicht hat. Und klar, am Schluss ist der Headcoach der die finale Entscheidung trifft, aber es gibt dann natürlich auch Sachen, die man miteinander abstimmt. Und ja, da gab es auch im letzten Jahr dann mit Sicherheit die ein oder andere Geschichte, wo man sich mal 1-2 Stunden zusammengesetzt hat und sagt, okay, aber jetzt ist Business. Also gerade dann hinten raus in den Playoffs, wo es einfach nur noch ums Gewinnen geht und nicht mehr vielleicht um Spielerentwicklung oder sonst was. Und da wurde dann mit Sicherheit auch mal hier und da eine harte Entscheidung getroffen, die menschlich schwer ist, aber dann einfach dem sportlichen Erfolg dienen muss. Und das ist auch richtig so.
Aber also du hast ja gesagt, du nimmst manche Entscheidungen schon mit nach Hause oder generell deine Arbeit in gewisser Art und Weise emotional auch mit nach Hause. Aber geht dir wirklich manchmal, oder hast du manchmal so schlaflose Nächte, oder geht durch den Kopf, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler mit dem Abgang, mit dem Transfer? Ist das wirklich etwas, was einen so emotional sehr fordert und beschäftigt an deiner Stelle?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also das war schon als Spieler so, wo meine Frau schon gewusst hat, okay, das wird jetzt ein schwerer Abend oder ein schlechtes Wochenende. Vielleicht sinnbildlich dafür, dass wir am 23. in Schwenningen gewonnen hat, da hat meine Frau gesagt, okay, Weihnachten ist gerettet, also das ist schon mal gut. Also dafür ist sie einfach auch zu lang dabei und kennt mich auch einfach gut. Und ich glaube, dass es deutlich besser geworden ist die letzten Jahre. Als Spieler war es, glaube ich, nochmal schwieriger, weil du, wie soll ich das sagen? Ich glaube, so hast du schon einen Blick fürs große Ganze und kannst auch die Sachen besser einschätzen. Als Spieler bist du schon sehr schnell dann auch in einer Situation, wo du vielleicht eher frustriert bist über deine eigene Leistung. Um auf deine Frage konkret zu antworten, ja, es ist schon, wenn du einen neuen Spieler hast und den nicht aus der Liga hast, wo du sagst, okay, den kennst du und du hast ihn vielleicht ein, zweimal gesehen live oder ganz, also schon viele Stunden auf dem Video und dann rumtelefoniert, der hat mit dem gespielt, wie ist der, der hat den vielleicht trainiert, wie schätzt du den ein und so weiter, aber du weißt am Ende des Tages nicht, wie funktioniert der in deiner Liga. Und das ist natürlich schon immer ein großer Nervenkitzel. Wir hatten ja auch ein Beispiel, das nicht so gut funktioniert hat. Zuletzt haben wir vielleicht dann auch ein paar Beispiele, die sehr gut funktioniert haben. Und das ist aber dann schon auch was, wo du dann auch nicht mal vom ersten Training siehst. Also du gehst dann raus und sagst, wow. Und im Spiel haben wir auch, okay, das funktioniert gar nicht. Also das gehört, klar, aber das ist, glaube ich, immer Teil der Story. Also wenn ich auch zurückgehe auf meine Wolfsburger Zeit, da waren auch ein paar Sachen, wo ich mir gedacht, was ist denn hier los? Und auf der anderen Seite dann auch, okay, was macht dieser Spieler hier? Der ist viel zu gut für uns. Also du hast immer so Sachen, die dann schon in einem Nervenkitzel enden.
jetzt hattest du vielleicht ein paar schlaflose Nächte ja dadurch gehabt, durch die letzten Transfers, die du getätigt hast. Aber Buddha bei die Fische, ist der aktuelle Kader besser als der vergangenen Saison?
Ich glaube, der letzten Saison war auch sehr gut. Habe ich ja vorher schon gesagt, mit Verletzungen war ein Problem. Ich hoffe einfach, dass wir gesund bleiben und dass die Spieler ihr Potenzial abrufen. Und ich glaube, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir wieder eine gute Saison spielen. Es geht einfach darum, dass wir wirklich gesund bleiben und konstant spielen. Also das ist, glaube ich, ein sehr großer Faktor, der uns im letzten Jahr vielleicht auch die Top 6, die wirklich sehr, sehr schwer auch zu erreichen sind. Aber das hat uns vielleicht dann die Top 6 gekostet, dass wir diese Konstanz über 52 Spiele nicht so hatten. Klar, dafür gibt es Gründe und deswegen hoffe ich, dass wir einfach gesund bleiben und eine konstante Saison spielen. Glaube, dann werden wir sehr, sehr viel Spaß an dieser Mannschaft.
Das hast du jetzt nett umschrieben und nicht beantwortet. Darum hake ich nochmal nach. Ist der Kader denn besser als in der vergangenen Saison?
Er ist anders. Okay, hast du keine anderen Fragen mehr vorbereitet? Oder?
Ich frage am Ende nochmal.
Ja, das Ziel ist ja immer, das Ziel ist ja logischerweise immer, dass du deinen Kader verbesserst. Niemand sagt, ja, so, ich habe jetzt mein Ziel, den Kader zu verschlechtern. Wir haben natürlich die Challenge, dass wir mit Bennett, der, ja, das kann man auch dann so sagen, haben wir auch schon gesagt, dass er eine sehr schwere Verletzung hat. Und da muss man natürlich jetzt auch die nächsten Untersuchungen abwarten, aber der wird uns auch ja schon länger auch nicht zur Verfügung stehen. Das, so viel steht schon mal fest. Wie lange wird sich dann im Laufe der nächsten zwei Monate, würde ich sagen, zeigen. Aber der tut uns natürlich weh. Und das ist auch eine Position, die können wir so auch nicht mehr ersetzen, weil diese U-Stelle dann natürlich in diesem Kaliber weg sind. Wir haben schon sehr früh mit dem Roman dann auch da jemand nachgeholt, wo wir sagen, der passt zu unserer Philosophie und Identität, dann eben dieser Nächste in diesem Bereich dann. Klar, aber da kannst du nicht planen. Da kannst du dein Reißbrett rausholen, wie du willst. Aber wenn sowas passiert, dann bist du machtlos. Wir haben, wie ihr alle wisst, erst 8 Importspieler unter Vertrag. Wir halten da die Augen offen, aber sind natürlich da auch ein bisschen wirtschaftliche Zwänge hier und da, das haben wir schon ausreichend thematisiert auch. Aber da kann schon sein, dass sich noch was tut oder über die Zeit ist es natürlich schon auch unser Ziel, dass wir da auch diese neuen Importstellen ausreizen. Aber wann das passiert, müssen wir uns einfach intern sehr gut abstimmen, damit wir da auch keine Risiken eingehen, die niemand braucht.
Ich habe so ein bisschen ja gerade nachgehakt bei der Frage, weil das ja schon ein Thema ist unter den Fans. Wir haben es auch im Podcast ehrlicherweise jetzt ja auch ausgiebig besprochen an der einen oder anderen Stelle, dass diese Skepsis aufgekommen ist, ob man den Kader ausreichend verstärkt hat gegenüber letzter Saison, gerade weil eben diese Flaggschiffe weg sind. Das war ein Spieler, mit dem man eigentlich immer spekulieren konnte, wenn sie fit bleiben, dann liefern sie dir eine gewisse Anzahl an Punkten, die dich wirklich reintragen können, mindestens mal in die Pre-Playoffs, wenn nicht sogar in die Top 6 hinein. Und man schaut auf den Kader rauf und man sieht, es wurden nicht alle Stellen so besetzt, wie sich das vielleicht der eine oder andere Person wünscht, wie auch Malte und ich es vielleicht anders spekuliert hätten, dass wir diesen Kader anders bestücken. Daher war bei uns dieses Gefühl und bei vielen Fans auch dieses Gefühl, ha, vielleicht haben wir uns irgendwie verschlechtert in der Hinsicht. Kannst du es irgendwie nachvollziehen, dass diese Gedanken aufkommen?
Also ich kann das natürlich nachvollziehen, weil du hast diese Flaggschiffe ja gerade genannt, also Shiga und Jan, die natürlich über Jahre diese Organisation geprägt haben. So, jetzt brechen die weg. Und da tue ich mir jetzt natürlich total schwer zu sagen, ja, die haben über Jahre hier alles geprägt, aber logischerweise ist der Zahn der Zeit auch nicht an denen vorbeigegangen. Ist was völlig Normales. Also es ging mir ja genauso. Ich habe dann am Schluss natürlich auch nicht mehr so gespielt, wie der Sebastian Furchner mit 30 gespielt hat. Völlig klar, das ist ganz normal. Und ich glaube, dass die Spieler den richtigen Schritt gemacht haben, nach Hause zu gehen. Und so sind die ja nach wie vor einfach die Lichtgestalten in diesem Bremerhavener Eishockey und alles ist gut. Ich sag's mal so einfach. Der Jan war letztes Jahr dann auch ja sehr, sehr lange verletzt und wäre das nicht passiert, hätten wir auch CJ zum Beispiel gar nicht geholt. Also irgendwann hat sich abgezeichnet, das wird vielleicht nicht mehr reichen für Jan, dass er nochmal eingreifen kann. Ist dann anders gekommen, sind wir alle super glücklich und nur aus diesem Grund konnten wir auch nochmal reagieren. Also das gehört ja auch immer zur Wahrheit. Und deswegen, dass wir CJ dann auch halten konnten, war natürlich auch ja super, weil er sich sehr wohl gefühlt hat, weil er auch eine gewisse Rolle dann eben hatte, die er auch haben wollte und weil es einfach gepasst hat. Und wenn man dann immer so plakativ, wir nennen uns jetzt mal Gerüchte, Lars, rein fiktiv logischerweise, dass dann gesagt wird, ja, ist kein Urbas und kein Jeglitsch-Ersatz. Also wenn wir das jetzt mal so runterbrechen, dann wäre CJ Smith der Urbas-Ersatz. Aber unsere Mannschaft wird natürlich völlig neu aussehen. Also das ist ganz klar, wir sagen ja nicht, okay, ich brauche jetzt für Sieger Jeglitsch den Jeglitsch-Ersatz und Urbas ist nicht da, ich brauche den Urbas-Ersatz und Mauermann ist nicht da und dafür brauche ich einen Mauermann-Ersatz und so weiter, sondern die Mannschaft hat ein neues Bild, die Mannschaft hat ein neues Erscheinungsbild und ja, ich meine, damit ändert sich dann auch alles Mögliche. Aber wenn man es jetzt so runterbricht, dann wäre, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann wäre CJ Smith, weil er überhergekommen ist im letzten Jahr, nicht geplant war, ist er der Urbas-Ersatz, wenn man das jetzt so will. Und dadurch, dass wir vorher auch schon thematisiert haben, dass wir nur 8 Importstellen jetzt haben und wenn ich mich jetzt auch hinreißen lasse zu so einer Aussage, dann ist natürlich diese Jeglitsch-Position noch offen. So, jetzt können wir natürlich ein ganz großes Fass aufmachen und sagen, wir wollen immer eine Verjüngung und wenn es dann drauf ankommt, ist dann doch keiner bereit. Wir wollen deutsche Spieler fördern und dann, ja, aber wieso verpflichtet man keinen 9. Ausländer? Das ist dann immer die ganz große Diskussion, die ich jetzt gar nicht aufmachen muss und gar nicht will. Wir haben natürlich, wollen wir gewinnen, gar keine Frage. Also ist völlig klar und damit möchte ich auch natürlich die beste Mannschaft auf dem Eis haben, die möglich ist. Aber wir müssen natürlich auch langfristig denken und an den Club und an die Zukunft. Und dann können wir auch nur Sachen machen, die einfach vernünftig sind. Und dazu brauchen wir vielleicht noch Zeit oder vielleicht starten wir auch so. Im letzten Jahr hatten wir Akito auch erst am 5. Spieltag dazu bekommen. Haben wir auch mit 8 Ausländern gestartet. Wenn sich der ein oder andere vielleicht mal die Aufstellung anschaut aus den ersten 4 Spielen, Da hat Mia noch Verteidiger gespielt, sogar weil wir so viele Ausfälle hatten. Also ich glaube, dass die Mannschaft ein neues Bild haben wird und trotzdem werden wir sehr, sehr viele Stützen aus den letzten Jahren wiedersehen und die Identität beibehalten. Wichtig ist, dass wir mit voller Leidenschaft spielen und diese Identität aufs Eis bringen und dann habe ich vollstes Vertrauen in die Jungs und in die Trainer, dass wir wieder ein solides, erfolgreiches Jahr spielen.
Ich glaube, das Gerüchte lasse jetzt hektisch am Tippen ist. Ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche dann sprechen.
Ja, das war rein fiktiv. Ich war rein fiktiv.
Natürlich, klar. nee, aber und bekanntlich die Transfers, die wir innerhalb der Saison tätigen, die schlagen ja tatsächlich auch oftmals ein. Das muss man dazu ja auch nochmal erwähnen. Also dafür hat die Organisation ja ein ganz gutes Händchen, denn in dem Fall. Ich glaube, du hattest mit Malte dieses Gespräch geführt und der Eishockey News. Da hattest du ja darüber so ein bisschen erzählt, über ja so ein bisschen anklingen lassen, die finanzielle Lage, dass man darauf achten sollte und auch dementsprechend man jetzt nicht davon ausgehen sollte, dass wir zu 100% noch einen Spieler vor Saisonstart verpflichten werden. Das hat für, sagen wir mal, Irritation so ein bisschen gesorgt und vielleicht bei manchen Fans auch so ein bisschen für Angst, weil das für manche heißt, okay, wir lassen gut verdienende Spieler gehen. Wissen wir natürlich alle nicht, aber wir gehen stark davon aus, dass ein Jan Urbas und Sigurd Lidisch jetzt keine Geringverdiener innerhalb der Mannschaft waren. Besetzen jetzt nicht die Position so, wie sich das viele Fans gewünscht haben und sagen dann, dass es finanziell vielleicht nicht so rosig aussieht, dass wir jetzt noch die Kracher auf jeden Fall noch transferieren können. Vielleicht magst du es noch einmal gerade stellen, weil ich hatte im letzten Podcast oder im Podcast davor schon mal angesprochen, wahrscheinlich, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt nicht so den Eindruck erwecken sollte und du das eigentlich anders meinst, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Also, das ist ja nicht so, dass wir halten es einfach, du hast ja nicht so den Topf und sagst, okay, das ist jetzt mein Geld und das habe ich für die Mannschaft, sondern es ist ein laufender Prozess immer wieder. So, und dann hast du natürlich Spieler, die vielleicht sehr, sehr gut eingeschlagen haben. Die werden nicht billiger, logischerweise. Brauchen wir uns ja auch nicht der Wahrheit verschließen. Und dann hast du natürlich vielleicht den, wie formuliere ich das jetzt, dass das ordentlich rüberkommt und dass jeder weiß, was gemeint ist. Also du hast vielleicht die ein oder andere Erwartung, Zusage, wie auch immer, und die ist aber dann hinten raus vielleicht doch ein bisschen anders. Und da musst du natürlich wieder neu anpassen. Und das ist ein laufender Prozess. Ich sehe das überhaupt nicht so kritisch, wie das vielleicht von außen gesehen wird, sondern das ist halt so und damit müssen wir umgehen. Und am Ende ist es ja immer ein laufender Prozess. Und wir haben schon 11 Ausländerstellen übers Jahr vergeben, dann haben wir nur 10 vergeben. Wir haben deutsche Spieler nachgeholt gehabt. Wir haben die Mannschaft so gelassen, wie sie ist. Ich glaube, dass wir gut dran tun, da einfach vernünftig zu sein. Und selbstverständlich halten wir die Augen offen. Aber es geht ja nicht nur immer um den kurzfristigen Erfolg, der natürlich gewollt ist bei allen. Also bei mir auch, genauso wie beim Trainer und bei den Spielern und bei den Fans. Gar keine Frage. Das habe ich ja mehr als deutlich auch gemacht, dass wir natürlich auch gewinnen wollen und die bestmögliche Mannschaft, aber es geht halt auch um, der Verein muss einfach gesund sein und da brauchen wir kein Risiko eingehen, irgendwo, was nicht kalkulierbar ist, sondern da muss man vielleicht dann ein bisschen mehr Geduld haben und dann ein bisschen schauen, okay, irgendwann fangen die Camps sind irgendwann vorbei, jetzt ist Free Agency drüben, der ein oder andere Spieler ist vielleicht nicht mehr so untergekommen, wie er sich das überlegt hat und kommt dann rüber nach Europa und das ist so ein bisschen ein Prozess, wo man dann vielleicht auch ein bisschen Geduld haben muss. Bei Akito war das dann eben auch so. Akito ist dann nicht mehr so untergekommen in Nordamerika und hat sich dann eben zu dem Schritt nach Europa entschieden und darf man, glaube ich, schon so sagen, war für uns dann am Ende auch ein Glücksgriff. Also der hat sehr viel spielerische Klasse reingebracht, war am Ende sogar auch unser Topscorer. Und klar, wird nicht jedes Jahr gelingen, dann so einen Spieler dann auch zu bekommen, der dann auch am Ende besser performt, als man es vielleicht vorher erwartet hat. Ist natürlich immer schön, gar keine Diskussion. Aber das ist einfach ein bisschen Geduld gefragt und vielleicht auch ein bisschen Vertrauen in das Ganze. Und da würde ich jetzt einfach nicht so viel reininterpretieren und nicht so viel Hektik machen, sondern wir sind immer noch ja 2 Monate vor Saisonstart. Und ich glaube, dass wir schon noch genug Zeit haben, da auch die nötigen Sachen zu machen um dann am Ende auch in die Saison zu starten mit einer Mannschaft, die, glaube ich, wieder sehr, sehr viel Freude machen wird.
Powerbreak. Chef, ich hätte da mal eine Frage.
Fragen? Pff, die kannst du behalten.
In der Ausbildung allein gelassen? Die Arbeitnehmerkammer Bremen und Bremerhaven ist für dich da und unterstützt dich bei allen Fragen rund ums Arbeitsleben. Infos auf arbeitnehmerkammer.de.
Sehr schön. Machen wir einen Haken dahinter. In diesem Podcast ist es ja eigentlich immer so eine gewisse Tradition schon geworden, dass eigentlich Richtung Ende des Podcasts, keine Angst, wir sind noch nicht am Ende des Podcasts, aber eigentlich am Ende, so ein kleine Spielrunde noch kommt, sag ich mal so, um das alles ein bisschen lockerer zu halten, vielleicht auch nochmal ein paar andere Einblicke zu bekommen. Genau das würde ich gerne auch mit dir machen. Ich habe das Spiel mitgebracht, so ein bisschen Satzvervollständigungsspiel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder gesehen hast. Jo, ja. Oha. Da muss man jetzt wirklich auf den Punkt nämlich antworten innerhalb eines Satzes. Ich gebe dir diesen Satz Anfang immer vor und du musst ihn beenden. Mhm. Eigentlich ganz einfach, wenn es nicht meine Fragen wären, Fuchi. Wollen wir starten?
Also, schieß los.
Wenn ich in einem Interview sage, wir schauen von Spiel zu Spiel, denke ich eigentlich?
Da denke ich eigentlich. Was für eine Scheißfrage. Denke ich da. Was erwartest du jetzt von der Antwort?
Alex Sulzer sagt, ich habe da einen Spieler, denke ich.
Jetzt bin ich gespannt.
Hast du die Frage gehört?
Weil ja. Also wenn er sagt, ich habe da so einen Spieler, dann sage ich, da bin ich jetzt gespannt, denke ich dann.
Ach so, okay, jetzt hast du mich erwischt. als Spieler fand ich Sportdirektoren
wahnsinnig interessant.
Ist das wirklich so?
Ja, weil man hat ja dann gemerkt, okay, wie komplex ist diese Aufgabe überhaupt und ohne dann am Ende wirklich eine Ahnung zu haben, wie zeitintensiv und komplex die Aufgaben wirklich sind.
Wir machen weiter. Der deutsche Spielermarkt ist?
Schwierig. Sehr schwierig.
Der unangenehmste Teil meines Jobs ist?
Muss ich kurz überlegen, was der unangenehmste Teil ist. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn man lange überlegen muss, was unangenehm
das
ist.
Das stimmt.
Ja, dass man auch häufiger mal Nein sagen muss. Das ist unangenehm.
Eine Kritik an mir trifft mich, wenn?
Wenn sie unsachlich ist.
Nach einer richtig großen Transferzusage mache ich heimlich.
Ja, da gönne ich mir dann schon ein Gläschen Wein.
Von Hauke.
Nee. Nee, aber irgendwas, wo ich sage, okay, das habe ich mir heute verdient. Also kann auch mal eine Tüte Chips sein.
Mein Suchverlauf als Sportdirektor besteht hauptsächlich aus...
Aktuell aus Mittelstürmern.
Sehr schön. Mit dem Budget eines DEL-Top-Clubs würde ich als erstes. Jetzt aber bitte nicht einen Mittelstürmer verpflichten.
Boah, das ist eine super schwierige Frage, weil ich glaube, dass wir.
Ja, du träumt hätten. Doch so ein bisschen, oder? Weil, ja. Wie ist es denn bei Mannheim also, oder bei Berlin zu sein?
Ich glaube, dann würde ich eine zweite Eisfläche bauen.
Schöne Antwort, dazu komme ich später auch nochmal, wenn zeitlich irgendwie reicht.
Denke ich, ja.
Das Verrückteste an diesem Club ist?
Also das Verrückteste an dem Club ist tatsächlich, wie reisefreudig unsere Fans sind. Also wenn ich da einen Doppelspieltag in Bayern habe und da, Sonderzug will ich ja gar nicht sagen, wie krass das war, aber so ein Doppelspieltag ohne Sonderzug und da sind dann 700 Leute aus Bremerhaven in München und in Augsburg, ja, dann muss ich sagen, das ist positiv krass verrückt. Also so ein Support, den die Jungs auswärts haben, überall, ist unheimlich und das wird von den anderen Clubs auch honoriert und geschätzt. Also da wird man nicht nur einmal angesprochen, wow, das ist stark oder Wahnsinn. Oder auch meine Eltern, wenn die bei den Bayern spielen sind, die sagen auch immer, das ist unfassbar. Also wirklich positiv, Wahnsinn und Kompliment.
Ein sehr verschachtelter langer Satz, aber lass ihn mal so durchgehen. Letzten zwei Fragen, aber
die sind
wirklich knifflig. Mal gucken, wie lange du da überlegen musst. Aber vielleicht auch gar nicht so lange. Mal gucken. Sebastian Furchner ist ein guter Sportdirektor, weil...
Weil er sein Handy nie ausschaltet.
So, und natürlich die Gegenfrage. Sebastian Furchner ist manchmal ein schlechter Sportdirektor, weil... Jetzt habe ich ihn.
Weil er sich zu viel zu Herzen nimmt, glaube ich. Da muss man ein bisschen abgestumpfter sein manchmal.
Bist du ein selbstkritischer Mensch?
Auf jeden Fall. Ich war schon als Spieler eigentlich viel zu selbstkritisch und das ist jetzt auch so. Natürlich hinterfragt man sich immer und eigentlich, wenn die Mannschaft verliert, ist es für mich gefühlt immer meine Schuld.
Aber muss man das nicht in gewisser Art und Weise auch sein, wenn man auf so einem hohen Niveau bestehen will?
Ja, das glaube ich schon, aber ich glaube, dass es manchmal leichter wäre, wenn man ein bisschen abgestumpfter ist und ich glaube, dass das einfach mit Routine kommt. Ein Stück weit ist man einfach so, wie man ist und das wird man auch nicht verlieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist schon ein Stück weit auch Routine bei vielen Sachen, wo man dann vielleicht auch besser mit den Sachen umgeht und das mache ich zunehmend besser, glaube ich, für mein Umfeld, weil die leiden ja am Ende am meisten drunter. Also die Leute, die einem am nächsten stehen, die leiden meistens am meisten unter positiven oder negativen Sachen.
Ich würde jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen genauer auf deinen genauen Job als Sportdirektor blicken. Der besteht von außen betrachtet, du hast ja 1000 Jobs in diesem Verein. Ich glaube, jeder, der in diesem Verein arbeitet, hat 1000 Jobs, aber dein eigentlicher Hauptjob, würde ich jetzt einfach mal sagen, kannst du mich gerne auch korrigieren, besteht ja schon daraus, einen Kader in gewisser Art und Weise so zusammenzustellen, dass wir wettbewerbstauglich sind. Und genau da will ich so ein bisschen dran anknüpfen, weil im Fußball ist das total durchsichtig. Da weiß man teilweise die Ablösesummen, die Gehälter, man weiß ganz genau, welche Berater für was zuständig sind, blablablub. Also es ist wirklich, wirklich transparent. Und das komplette Gegenteil findet man im deutschen Eishockey. Das finde ich wahnsinnig untransparent. Und obwohl das ein super spannendes Feld ist, daher würde ich gerne mal mit dir einmal so ein bisschen durchgehen wollen oder durchspielen wollen. Man kann es nicht pauschal sagen, wie so ein Transfer abläuft, weil es immer unterschiedlich abläuft, das ist ganz klar. Aber um uns noch an so ein paar Faktoren dran zu hängeln, wie so etwas abläuft. Mhm. Also, Du hast einen Spieler jetzt im Visier und wie läuft das von dort an ab? Was passieren für Schritte? Gehst du auf den Spieler zu, auf den Berater zu? Wie lange dauert so etwas? Wann fängst du mit den Vorbereitungen an? Also ich weiß, das ist eine sehr große Frage, aber total spannend finde ich persönlich.
Also das ist sehr komplex, weil du natürlich mit deutschen Spielern anders ins Gespräch kommst mit jedem Spieler ist eigentlich anders. Wir nehmen zum Beispiel Max Görz, mit dem habe ich ja selber noch gespielt, auch in einer Reihe. Also habe ich den Spieler selber angesprochen. Wie sieht's denn aus? Da haben wir uns in Schwenningen, als er nicht gespielt hat, haben wir uns dazu ausgetauscht, mal den ersten Kontakt. Also persönlich bekannter Spieler, den rufst du vielleicht mal selber an. Dann hast du Importspieler, wo die Agenten, also es gibt ja einen Haufen weiße Agenten aus Nordamerika, Schweden, Deutschland, überall. Die haben dann Listen mit verfügbaren Spielern. Okay, dieser Spieler wird nach Saison 25, 26 frei. Und die schicken die einfach an alle Sportdirektoren in ganz Europa. Ja, und dann kannst du sagen, okay, dieser Spieler würde passen oder dieser Spieler interessiert mich. Und dann nimmst du mal den ersten Kontakt auf und dann merkst du schon, okay, der ist für die DEL vielleicht einfach zu teuer.
Oder es gibt für Verteiler mit allen Sportdirektoren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So kann man sich das vorstellen, ja. Also wow. Pauschal gesagt. Dann hast du Kontakte, also Spieler, mit denen ich gespielt habe, die in Nordamerika jetzt Assistenztrainer in der AHL sind, Cheftrainer in der AHL oder Assistenztrainer in der NHL. Und mit denen bist du in der regelmäßig im Austausch und telefonierst halt hin und wieder. Und dann fragst du, wir wir suchen fürs nächste Jahr einen Mittelstürmer zum Beispiel. Und hast du irgendeinen oder weißt du jemanden, der vielleicht nach Europa geht oder irgendwie sowas? Und dann schickt er dir möglicherweise 10 Namen und sagt, du, keine Ahnung, wie deren Vertragsstatus ist, aber die sind richtig gut. Und dann schaust du dir mal an und sagst, hey, okay, der würde richtig gut passen. Und welcher Agent ist das? Dann rufe ich den Agenten an oder schreibe ihm eine E-Mail und dann kommt so der Kontakt zustande. Also jeder Spieler hat im Prinzip seine eigene Geschichte dahinter, wie dieser Transfer zustande gekommen ist. Bei Andy Mealy zum Beispiel, der ist aktiv auf mich zugekommen und hat eben gesagt, dass er gerne, weil er viel gehört hat über Organisationen und so weiter und dass ihm das gut gefallen würde, zum Beispiel. Bei Akita Hoyerosi war es tatsächlich ein Tipp von drüben. CJ Smith, mit dem war ich schon vor einem Jahr in Kontakt und hatten wir auch schon telefoniert, hatten aber damals dann, glaube ich, niemanden mehr geholt. Bei Ludwig Büström, wie waren das da? Da war ein Verteidiger verletzt, genau, da haben wir jemanden gebraucht. Und da habe ich einfach so ein bisschen rumgeschaut, okay, welcher Spieler war schon mal in der Liga, weil das ist ja bei dem Transfer innerhalb der Saison vielleicht ganz hilfreich. Und wer hat vielleicht im Ausland gerade Probleme, wer ist wohin gewechselt und hat vielleicht nicht so, und wo, wie könnte er das vorstellen? Und dann habe ich einfach den Kontakt gesucht mit dem Ladi und das ging dann relativ schnell auch. Also wirklich jeder Transfer hat so seine eigenen Dinge. Manche, wie beim Bennett, den wollte ich schon nach Wolfsburg holen vor, ja, kurz nachdem ich aufgehört habe eigentlich. Und das hat damals nicht geklappt. Dann ist man immer so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und dann eben, nach Bremerhaven hat es dann einfach funktioniert. Also wirklich jeder einzelne Spieler hat die eigene Geschichte, wie das dann funktioniert und wie man dann in Kontakt kommt. Und dann klar, über Geld läuft mit dem Agenten und mit dem Spieler, versuchst du die Organisation vorzustellen. Okay, wer spielt hier? Wie ist die Mannschaft? Was unternehmen vielleicht auch die Spielerfrauen, das ist auch sehr wichtig. Wie ist da das Umfeld miteinander? Wie sind die Verhältnisse? Dann am Ende oftmals das Thema Reisen ist bei Bremerhaven, wenn die Spieler noch nicht da waren, ein ganz großes Thema. Aber ich habe gehört, die Reisen sind sehr weit. Wie macht ihr das? Ja, und dann, klar, spielst du mit offenen Karten, weil ich halte überhaupt nichts davon, dem Spieler irgendwas zu erzählen. Und dann ist er hier und sagt, das ist ja alles ganz anders.
Sind die schon viele abgesprungen, weil ihr mit dem Bus überall hinfahren müsst?
Nee, tatsächlich nicht. Aber es ist immer wieder ein großes Thema. Also aber ich halte überhaupt nichts davon, um das noch zu Ende zu bringen, dass ich dem Spieler irgendwas verspreche, das Blaue vom Himmel runter und dann ist der Spieler da und sagt, ja, das ist ja alles ganz anders und dann förderst du einfach eine große Unzufriedenheit und das macht überhaupt keinen Sinn für keinen der Beteiligten und dementsprechend versuche ich da sehr, sehr transparent damit umzugehen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Spieler es auch wertschätzen und wenn der Spieler dann sagt, du, das passt mir nicht, aus welchen Gründen auch immer, Dann ist es völlig in Ordnung und das zahlt, ja, oder es saved am Ende dann Zeit für beide von uns und Energie. Weil es kostet natürlich auch immer viel Energie, sich mit dem Spieler sehr zu beschäftigen. Dann vielleicht, ich hatte jetzt zuletzt einen Spieler, für den habe ich eine PowerPoint fertig gemacht. Wir hatten über eine Stunde den Termin, wo ich mit ihm und seiner Frau einfach durchgegangen bin. Das ist sportlich, so und so sieht das aus. Das und das haben die Frauen gemacht übers ganze Jahr, wo mir Pia Kremmer auch geholfen hat, was habt ihr denn gemacht? Die hat mir dann wirklich einen ganzen Halloween-Party-Kinder backen, Weihnachtskekse hier und so weiter, was super ist. Und so funktioniert das. Ich habe sie gefragt, ich brauche das vielleicht für eine Frau, die das erste Mal nach Deutschland kommt, kannst du mir das zusammenstellen? Dann habe ich, wie gesagt, die PowerPoint fertig gemacht, mit beiden durchgegangen. Auch unsere Mannschaft, wie schauen wir aus, wo kommen unsere Spieler her, wo haben die gespielt, was haben die vielleicht auch schon erreicht in der Vergangenheit, wo kommt unser Trainer her, der war auch selber schon in der NHL und so weiter, so dass der Spieler einfach vollumfänglich weiß, so sieht's aus, unsere Reise.
Aber ist das besonders für Bremerhaven? Oder machen das alle anderen auch so?
Also ich weiß nicht, ob das besonders, nee, also Bremerhaven hat es bisher so nicht gemacht, das weiß ich. Ich habe das jetzt irgendwann angefangen, vor 2 Jahren, dass ich hauptsächlich bei den deutschen Spielern tatsächlich, dass wir ein Teams-Meeting gemacht haben und dann bin ich mit denen durch die PowerPoint. Also ich habe so eine Art 5-Jahres-Plan, wie man so schön sagt. Und dann konnte man das natürlich mit Leben füllen. Im ersten Jahr haben wir das, das und das gemacht, lässt sich dann natürlich an Zahlen beweisen. Also gerade wenn wir jetzt bei deutschen U23-Spielern sprechen zum Beispiel oder auch bei Nico und auch bei Parker, wo man dann sagt, okay, das war unsere Idee im ersten Jahr, das haben wir dann mit Leben gefüllt durch Ryan Betterhaar, durch Maxim Rausch und Fabian Herrmann, dazu noch Justin Büsing zum Beispiel. Das sind die Eiszeiten. Im Vergleich zur Liga liegen wir bei den, sage ich jetzt mal, besten 5 Verteidigern haben wir 2 bei den Eiszeiten, weil das natürlich sehr wichtig ist für die U23-Spieler, wie viel spiele ich dann auch. Wir haben ja auch Organisationen, wo in der Liga, wo die U23-Spieler eigentlich keine Rolle spielen. Und das ist natürlich dann schon wichtig im Kontext mit Weiterentwicklung, Verpflichtung und dann, wenn du die guten Spieler ansprichst auf diesem Bereich, dass die natürlich dann auch wissen wollen, okay, wie schaut das überhaupt aus? Und ja, dann im zweiten Jahr, klar, kannst du es dann füllen mit Nico Kremmer, mit ja anderen Spielern dann eben. Und dann im dritten Jahr sagst du dann, okay, pass auf, wir haben, das ist die im ersten Jahr, das ist hier passiert, das ist im zweiten Jahr, das ist da passiert. Das ist jetzt im dritten Jahr, das ist unser Plan, das könnte deine Rolle sein und so weiter und so weiter. Und ja, das haben wir jetzt ja schon bei ein paar Spielern eben gemacht. Und jetzt, das habe ich jetzt zum ersten Mal aber bei einem Importspieler auch gemacht. Und jetzt muss man schauen, wo das dann am Ende des Tages rausläuft. Also jetzt habe ich mir ja selber schon verraten, dass wir natürlich auch in Gesprächen sind mit anderen, aber das habe ich auch vorher schon gesagt. Also der Prozess ist logischerweise am Laufen. Das hatte ich auch vorher gesagt, dass wir die Augen und offen Ohr offen halten. Und klar, bemühen wir uns darum, mit unseren Mitteln dann auch irgendwo, muss halt am Ende realisierbar sein.
Wie hoch stehen die Chancen?
Kann ich nicht einschätzen. Das ist ja, das habe ich ja eben gesagt vorher. Wir halten natürlich die Augen offen und dazu gehören natürlich auch Gespräche, weil du kannst ja nur sagen, okay, es passt auch zwischenmenschlich, wenn du mit den Leuten redest und das ist ein völlig normaler Prozess und manchmal klappt es und manchmal nicht.
Ich bohre nicht nach, weil ich glaube, jetzt stoße ich auf Beton, wenn ich das machen würde. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf das, also by the way, falls irgendwie ein Hintergrundgeräusch geht, meine Nachbarn haben sich gerade entschieden dazu, Musik anzumachen.
Ich höre überhaupt nichts.
Laut.
Also ich höre gar nichts, alles gut.
Also für alle Taylor Swift-Fans wäre jetzt viel in diesem Podcast dabei, für alle anderen ist es, glaube ich, eher ein bisschen nervig vielleicht. Also seht's mir nach, wenn das so ist. Ich wollte schon mal ganz kurz auf das nochmal auf das Scouten von Spielern gehen. Als ich Scouten oder Scout-Mitarbeiter gesagt habe, mal bei Alfred Prey, dann ist er aus den Lachen gar nicht mehr rausgekommen, weil es ja in Bremerhaven jetzt nicht so gibt. Ich weiß es aber nicht, vielleicht kannst du darauf auch ganz kurz eingehen, ob es bei anderen Vereinen wirklich feste Mitarbeiter gibt, die ausschließlich scouten in der DEL, weil das finde ich auch noch gar nicht so klar. Aber gibt's überhaupt noch Spieler, die du entdeckst oder die einer von euch entdeckt oder wird euch zu 90%, 95%, 99% alles rangetragen und dann wirft man einen Blick da drauf, wenn es jetzt keine DEL-Spieler natürlich sind?
In der Februarpause war ich in Schweden und habe eine Schwedenreise gemacht, weil die später in die Pause gestartet sind, also erste und zweite Liga zum Beispiel, und war noch in Dänemark unterwegs, um einfach dieses Feld auch abzudecken und ein bisschen zu schauen. Scouting funktioniert, also wir haben keinen Scout, das machen wir selber. Es funktioniert dann so, dass man das, wenn man es live nicht gucken kann und nicht hingehen kann oder hinfliegen oder hinfahren, dann funktioniert das über eine Plattform, wo alle Spieler hinterlegt sind, alle Spiele, und dann schaut man sich den Spieler eben an über sehr, sehr viele Spiele. Bei Akito Hirose habe ich zum Beispiel 11 Stunden Video geschaut, um den Spieler einschätzen zu können. Der Sulzi schaut dann noch logischerweise drüber. Und dann ist einfach viel Telefonieren. Trainer, die ihn hatten, Spieler, die mit ihm gespielt haben und so weiter, um dann einfach auch vom Menschen einen Eindruck zu bekommen. Und Scout, also in der Liga gibt es Teams, die haben Scouts. Die haben in Nordamerika Scouts, die haben in Europa Scouts. Haben wir nicht. Ich würde, bevor wir einen Scout einstellen, auch noch was anderes machen, logischerweise. Da haben wir schon noch Potenzial. Aber am Ende ist es ja auch so, alle diese Positionen gehen ja bei uns vom Spielerbudget weg, weil das ist ja die einzige Position, wo man sparen kann. So, und das Geld kann man halt nur einmal ausgeben, deswegen muss man sich wirklich jeden Schritt, den man da macht, einfach gut überlegen, weil es da ja, dann zulasten des Spieleretats geht und ja, dann muss man vielleicht auch mal die ein oder andere Nacht dann einfach investieren in Video gucken.
Aber gibt dir, Liste ist wahrscheinlich sehr überspitzt jetzt formuliert, aber geht ein Sulzer auf dich zu und sagt denn, die und die Position, weiß er ja selber, welche offen sind, vielleicht nach einer Saison, oder wisst ihr ja beide, aber er sagt dir ganz genau, was für ein Anforderungsprofil er haben will, muss groß sein, muss schnell sein, technisch stark, rechts, links Schütze, irgendwie sowas, also hast du ein klares Profil, nach dem du dann suchen kannst?
Ist ja auch ein laufender Prozess. Also du weißt ja, okay, Spieler werden uns sehr wahrscheinlich verlassen oder Spieler, das klappt nicht so miteinander. Und dann weißt du ja, okay, diese Position oder U23-Spieler, die werden dann eben aus dem Alter, kommen die raus. Also was suchen wir da? Und dann ist es eben ein laufender Prozess, wo wir uns immer wieder zusammensetzen und dann natürlich auch Profile definieren, ganz klar. Jetzt sind wir aber ja finanziell, wie alle wissen, nicht in der Lage zu sagen, wir suchen genau rechts, 1,90 groß, 100 Kilo schwer, Playmaker, 20 Tore und keine Ahnung, braun gebrannt. So, also du, klar, definierst so ein Profil, aber irgendwann merkst du, okay, da sind wir nicht die Einzigen, die danach suchen, und die Finanzkräftigeren haben halt dann den ersten Schritt, und dann musst du natürlich ein bisschen ja, justieren und sagen, okay, vielleicht tut's ein Linker auch. Und wenn es dann eher der blasse Typ ist, ist auch okay. Also es ist so ein laufender Prozess, wo du dann sagst, okay, also Mittelstürmer muss es schon sein, zum Beispiel jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber ob der jetzt rechts oder links schießt, der hell oder dunkel aussieht, ob der, weiß ich nicht, ob der gelbe Schnürsenkel hat oder weiße, das spielt dann keine Rolle mehr. Sondern es geht dann eigentlich mehr darum, passt der in unsere Mannschaft? Haben wir dann vielleicht Spieler, die vielleicht das Defizit, das er hat, ausgleichen können, um dann aber seine Stärken wieder rauszubringen? Können wir das so vielleicht irgendwie umbauen, dass es für uns finanziell passt, dass es menschlich passt und dass es unsere Mannschaft besser macht? Weil am Ende des Tages ist ja das Ziel, einen Spieler zu finden, der auf welche Art auch immer unsere Mannschaft besser macht. Und ja, am Ende gibt's ein Profil, aber das wird sehr, sehr schnell dann irgendwo ein Stück weit auch verwässert, weil nach dem optimalen Spieler natürlich sehr, sehr viele Teams suchen, und dann musst du für dich den optimalen Spieler finden, und das ist dann am Ende das Ziel, an dem wir alle zusammenarbeiten.
Aber gab's mal vielleicht einen Transfer oder auch einen Nicht-Transfer, wo Alex Sulzer und du unterschiedlicher Meinung wart, in dem der eine gesagt hat, den müssen wir unbedingt haben, und der andere gesagt hat, boah, davon halte ich wirklich gar nichts?
Muss ich mal ganz ein bisschen
in der Kaderliste mal schauen.
Ja, ich bin jetzt gar mal kurz zurückgegangen. Also wir haben nichts gemacht, wo der andere auf keinen Fall wollte. Da haben wir, das weiß
aber ich. Skeptisch, also war immerhin.
Da haben wir nichts gemacht, skeptisch. Skeptisch. Also in Ordnung, wir waren uns einig, dass wir es machen, das auf jeden Fall. Vielleicht hat der ein oder andere mal gesagt, hoffentlich geht's gut. Das mit Sicherheit, aber das ist dann eben den Umständen geschuldet. Also ich kann es ja nur nochmal wiederholen. Also wenn jemand sagt, wieso haben die den gehen lassen, und das spreche ich jetzt gar nicht für uns, sondern wenn du auch liest vom Fußball oder von anderen Sportarten, ja, wie können die den gehen lassen? Sehr wahrscheinlich haben sie versucht, ihn zu halten, aber es war dann entweder finanziell nicht drin, oder der Spieler wollte was anderes, oder die Frau wollte eine größere Stadt, oder alles schon gehört. Also alles schon gehört. Deswegen liegt es ja nicht immer nur am Trainer oder am Sportdirektor oder am Club, wo der Spieler sagt, wo du sagst, okay, du musst jetzt bei uns bleiben, hier unterschreibt den Vertrag, sondern so einfach ist es dann am Ende nicht. Und da gehört schon beide Seiten dazu. Und klar, wenn ich jemanden sage, wir möchten dich behalten, dann versuchen wir natürlich einen Weg zu finden, aber es gibt dann halt auch Grenzen, ganz klar.
Wie groß ist die Rolle von Alfred Prey bei neuen Spielern, die ihr holt?
Alfred, das darf man glaube ich so sagen, der hat sich aus diesem Bereich seit meiner Ankunft komplett rausgehalten. Also ich wäre blöd, wenn ich nicht rübergehe und sage, du, pass auf, ich habe die und die Idee, was sagst du dazu? Aber in diesem, ich sage mal, im operativen Geschäft, in diesem sportlichen, hat er sich total zurückgezogen. Weil er natürlich auch sagt, gut, wenn da zu viele reinreden, dann macht es keinen Sinn mehr, weil dann wird es halt einfach schwierig. Aber ich meine, du kennst die Wege auch, die sind ja, ja. 1,5 Meter. Und da gehen wir natürlich drüber und sagen, okay, was hältst du von der Idee oder diesem Spieler? Schau mal, was du dazu sagst. Und wir sprechen auch über Preise, weil ich natürlich auch die Expertise und die Erfahrung über diese Jahre möchte ich natürlich, dass wir als Club auch davon profitieren nach wie vor. Das alles andere wäre ja total bescheuert und dumm. Und wir wollen ja alle erfolgreich sein. Und ich meine, dass Alfred Preis über Jahre zusammen mit Hauke natürlich exzellent gemacht hat, brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Und deswegen sprechen wir natürlich über Preise, über Spieler, über Ausrichtung, über Ideen, wie es weitergehen könnte oder was man noch machen kann und so weiter. Also völlig klar, aber in diesem operativen Geschäft, da hat er sich ganz rausgehalten und rausgezogen und macht eben die Marketing und Sponsoring noch vollumfänglich und ist auch jeden Tag präsent von früh bis spät. Und gut, ich glaube, dass wir uns das alle nicht vorstellen können, wenn Alfred Preider nicht mehr im Tagesgeschäft ist. Also so ehrlich muss man sein. Aber die Zusammenarbeit läuft gut und hervorragend und er steht immer bereit für einen guten Ratschlag und wir sitzen ganz oft dann auch und nehmen uns die Zeit und gehen da auch ein bisschen drüber, wo ich super wertvoll finde, auch diesen Austausch zu haben, weil natürlich auch eine andere Generation ist, also sowohl als Spieler als auch wir beide natürlich und dann natürlich auch verschiedene Ideen kommen und wenn ich dann sage, ja, aber wir haben uns das so und so gedacht aus dem und dem Grund und er dann sagt, ja, das macht Sinn, ich habe das so und so gemacht aus dem und dem Grund, dann hat man natürlich auch ein besseres Verständnis, okay, wieso sind denn Sachen vielleicht gewesen, wie sie waren und er hat natürlich dann auch ein gutes Verständnis zu sagen, okay, wieso machen die das jetzt so und so, weil natürlich sich vielleicht auch Sachen geändert haben und das ist einfach super wichtig und das ist das, was ich meine im Sinne der Weiterentwicklung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, okay, was ist über Jahre gut gelaufen, warum ist es gut gelaufen und da ist einfach die Meinung von Alfred natürlich Gold wert.
Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Ich würde jetzt nochmal eine zweite Spielrunde einsetzen, bevor wir dann in den absoluten Mini-Endsport gehen, weil ich habe dir eine Stunde versprochen, wir überziehen jetzt schon. Alles daher gut. Geben Alles wir gut. Gas. Zweite Runde, weil dieses Spiel so viel Spaß macht, machen wir direkt nochmal ein zweites da draus. Satz zur Vollständigung. Als wir 0-3 in der Serie gegen Mannheim hinten lagen, dachte ich...
Jetzt wird's schwer.
Nach einem Playoff aus sollte man mich für 24 Stunden?
Ja, schon in Ruhe lassen, weil es so viel zu organisieren gibt.
Mein größter Erfolg als Sportdirektor war?
Mein größter Erfolg als Sportdirektor? Boah.
Zu viele, man kann sich nicht entscheiden.
Boah, das nicht, aber das ist ja nie eine One-Man-Show und das vergessen auch viele. Deswegen, wenn wir jetzt eine Spielerverpflichtung oder Verlängerung nehmen, dann ist das ja auch keine One-Man-Show, sondern da gehören ja auch viele dazu. Genauso Misserfolg ist das Gleiche. Klar, am Ende hat jemand die Verantwortung, so, das bin dann logischerweise in dem Bereich ich. Sowohl als auch und deswegen ganz, also super schwer auch, also kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Mein schwierigstes Vertragsgespräch hatte ich mit?
Ganz ehrlich, die sind auf ihre Weise
CJ wirkte schon sehr stressig von außen.
Hat sich ein bisschen gezogen, war aber am Ende sehr offen und transparent und deswegen war das jetzt nicht so, war normal schwierig, hätte ich jetzt gesagt. Ich gehe einmal ganz kurz durch, mein schwierigstes Vertragsgespräch war, ich glaube schon mit Bennett, war relativ zäh. weil er halt unbedingt für sich und seine Karriere natürlich die richtige Entscheidung treffen wollte, was ich verstehe. Das hat ziemlich lang gedauert, lustigerweise mit Deutschen tatsächlich. Also was ich vorher auch gesagt habe. Wenn ich jetzt so drüber gehe, mit den deutschen Spielern war es am schwierigsten, weil es ist halt ein, sag mal, die Spieler, die wir für uns gewinnen wollen, dann, so ehrlich muss man sein, die spielen schon in einer gewissen Klasse auch. Und dann ist es natürlich schwierig, sie für uns zu gewinnen, weil wir vielleicht die finanziellen Möglichkeiten von Mannheim und Köln eben nicht haben und mit anderen Mitteln die Spieler dann auch für uns gewinnen müssen. Und deswegen ist es dann schon auch ja viel Überzeugungsarbeit und Vertrauensbeweisen nötig, sage ich mal. Und deswegen sind wahrscheinlich die Vertragsgespräche mit den deutschen Spielern dann eigentlich mit die schwierigsten. Würde ich schon sagen.
Wir machen weiter mit Alex Sülzer. Ruf mich meistens an, wenn.
Wenn ich ihm schreibe, ruf mich bitte bei Gelegenheit an.
Okay, klare Antwort. Meine persönliche Lieblingsfrage. Der Penguins Podcast ist mein absoluter Lieblingspodcast, weil...
Weil sich alles um die Penguins einfach dreht. Und ja, da höre ich eigentlich schon regelmäßig rein. Ich muss ehrlich sagen, ich höre auch andere Podcasts, weil man einfach in einer gewissen Zeit Informationen bekommt aus allen Clubs. Und deswegen nehme ich das, wenn ich morgens laufen gehe, dann höre ich meistens Podcasts, um einfach ein Roundup zu bekommen, auch teilweise über andere Ligen hinweg, um ja einfach auch so ein bisschen informiert zu bleiben. Und dann, klar, wenn mich ein Thema richtig interessiert, dann gehe ich nochmal selber auf Recherche. Und so hast du aber trotzdem Abriss über mehrere Ligen und einfach kurz, okay, was geht ab oder was ist einem vielleicht auch im Tagesgeschäft so ein bisschen durch die Lappen gegangen und so kriegst du einen Überblick.
Als ich Krefeld am ersten Spieltag gelesen habe, dachte ich...
Schwierig.
Meine erste Nachricht an Thomas Popisch nach der Spielplanveröffentlichung war...
Ich glaube, an Popi habe ich gar nicht geschrieben, aber der Teammanager dort ist Adrian Grügel, mit dem ich in Wolfsburg noch gespielt habe. Und mit dem habe ich ein paar Mal hin und her geschrieben. Die kommen ja auch zum SWB Cup und mit dem hatte ich ein paar lustige Austauschnachrichten.
Bist du mit Thomas im Austausch oder ist das bei dir, dadurch, dass du noch nicht von Anfang an durch seine Zeit mit dabei warst, gar nicht so sehr da, diese Beziehung?
Nee, die ist nicht so intensiv. Sulzi ist sehr intensiv mit ihm im Austausch, das schon. Aber wir hatten zwei, dreimal was zu besprechen, aber das war jetzt nichts. Also die ist nicht so da, logischerweise, wie mit Alfred Hauke oder Sulzi auch, die dann über Jahre gearbeitet haben. Wir hatten ja nur dann ein halbe Saison das Vergnügen, um uns kennenzulernen. Und da war ja schon klar, dass er uns verlässt. Und dementsprechend haben wir auch mit der neuen Mannschaft ja alles schon mit Sulzi geplant. Das hatten wir gar nicht so die Berührungspunkte, ehrlicherweise.
Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in der kommenden Saison. Darum will ich jetzt auch langsam zu diesem Abschluss kommen. Wann würdest du denn persönlich für dich sagen, in der kommenden Saison, dass es eine erfolgreiche Saison war? Was muss passieren dafür?
Gut, ihr wisst ja genau, dass wir keine Saisonziele rausgeben so richtig,
sondern
wir wollen wirklich mit unten nichts zu tun haben, und das ist auch keine Floskel, sondern es ist einfach die Wahrheit. Das geht sehr, sehr schnell, was ich vorher auch erzählt habe mit Wolfsburg. Ich meine, wir hatten auch eine gute Mannschaft und waren dann zu Weihnachten letzter, weil wir immer wieder einen Weg gefunden haben, einfach die Spiele zu verlieren, und dass wir in diesen Strudel wollen wir natürlich nicht reinkommen. Wir wollen uns möglichst schnell von unten einfach separieren. Und dass wir damit nichts zu tun haben, mit dieser ja enormen Druck auch einfach, psychischen Druck dann, wo dann ja die Hände schwer werden und die Beine und dann einfach nichts mehr gelingen will. Da wollen wir einfach möglichst schnell uns ein Punktepolster erarbeiten und dann nach oben schauen. Klar, also wir wollen natürlich auch dann, wenn wir das geschafft haben, dann irgendwann Richtung Platz 10 schauen und dann einfach gucken, wie es weitergeht. Aber wir sollten weiterhin wirklich vernünftig bleiben. Wir sollten nicht irgendwelche forschen Ziele rausgeben, die sehr, sehr schwer zu erreichen sind auch. Und deswegen, klar, gewinnen wollen wir alle, gar keine Frage. Aber wir sollten mit beiden Beinen auf der Erde bleiben, nach hinten schauen, damit uns erstmal ja separieren ein Stück weit und dann können wir weiter schauen nach oben, ganz klar. Aber mit unten wollen wir nichts zu tun haben.
Als du hier angefangen hast, waren wir relativ schnell, also Malte und ich auch mit dir im Austausch, haben uns auch schon regelmäßig ausgetauscht und wir hatten oder haben auch noch weiterhin, ich hatte nur das Gefühl, dass jetzt jemand ankommt, der will hier jetzt richtig aufräumen, wer jetzt ist zu negativ konnotiert, finde ich, aber will schon was bewegen, will den Verein zukunftssicher machen in verschiedensten Bereichen, nicht nur ausschließlich auf den Kader blickend. Du musst ja, und da kannst du mir nichts anderes erzählen, so eine kleine Vision für dich haben, wie dieser Verein sich entwickeln wird. Du hast ja selber schon gesagt, du hast ja so ein 5-Jahres-Board, der jetzt aber eher sich auf Spieler, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen ausgelegt ist. Aber in meinem Kopf muss es ja irgendwie schlummern, wie könnte es 2030, 2035, 40, also wirklich weit in die Zukunft gesehen, aussehen bei den Pinguins. Wie sieht deine Vision aus dafür?
Also wichtig ist mir erstmal zu sagen, dass man hier nichts aufräumen muss oder umkrempeln. Es geht einfach um Weiterentwicklung. Und ich glaube, dass die Fishtown Penguins hier unglaublich gute Arbeit gemacht haben mit dem wenigen Personal, das sie haben. Und da muss man den absoluten Hut ziehen, vor allem auch vorne Jörn Boltmann, Björn von Seggern, ganz, ganz viele Ehrenamtliche, die einfach helfen, diesen Verein ja am Laufen zu halten. Und das Tag für Tag. Und da kann man einfach nur ein ganz, ganz großes Dankeschön raus schicken. Ich kenne das von den Stationen, wo ich war, so nicht. Es ist wirklich kurios, dass Leute noch hier im Verein ihr Herzblut in die tägliche Arbeit, hätte ich schon fast gesagt, mit reinlegen. Mit denen habe ich schon gearbeitet, als ich hier gespielt habe. Und das ist schon 25 Jahre her. Und die Leute helfen immer noch, die Fishtown Penguins mit am Leben zu halten. Die sind Teil dieser Organisation. Und das ist natürlich was, dass wir nicht verlieren dürfen. Und deswegen haben wir natürlich schon auch hier und da ein paar Besonderheiten. Also am Spieltag gehen einfach viele Leute durch die Kabine, weil das haben die schon immer so gemacht. Und das ist auch ein Stück weit deren Recht, weil die Teil dieser Organisation sind. Und das ist natürlich besonders auf der einen Seite, aber positiv besonders. Und solche Sachen müssen wir uns, diese persönliche Bindung müssen wir uns einfach mit den Leuten erhalten. Und daran müssen wir auch weiter arbeiten täglich, weil das einfach wichtig ist für den Club. Weil sonst könnten wir in der Art und Weise, wie wir im Profisport gerade unterwegs sind, auch gar nicht leisten. Also das ist einfach Fakt. Und wenn wir über das Thema Weiterentwicklung reden, dann ist es natürlich, ich meine, ihr wisst es ja auch, wir haben da Alia dazu bekommen für den Social-Media-Bereich, gar nicht, weil vorher eine schlechte Arbeit geleistet wurde, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber das ist einfach zeitaufwendig. Ich meine, du arbeitest in dem Bereich, du weißt es, und wenn wir da nicht mit der Zeit gehen auch, dann verlieren wir einfach einen Anschluss. Und da muss man natürlich dann auch irgendwo vielleicht Wege finden, kreative Wege finden, wie wir das auf unserem Level einfach realisieren können. Und auch da ist es natürlich so, ich glaube, in vielen Bereichen ist es so, dass bei uns die Leute mehr machen, als eigentlich vielleicht auch ein Stück weit möglich ist, um das Ganze eben dann so zu gestalten, wie du es dann eben am Spieltag brauchst. Und wenn wir über eine Vision reden, dann klar, ist es natürlich, du willst auf das Ziel zweite Eisfläche raus zum Beispiel. Ich glaube, dass wir die Bürosituation zum Beispiel bei uns ist wirklich nicht einfach. Wenn ich jetzt ein 4-Augen-Gespräch führen muss, dann ist es so, dass jemand das Büro verlassen soll oder wir ins Betreuerraum gehen. Also das ist natürlich schon auch nicht so ganz leicht. Auf der anderen Seite müssen wir halt mit dem arbeiten, was wir haben und das Beste draus machen. Aber ist natürlich schon so, mein Ziel ist, dass wir, und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn du immer von außen Einfluss bekommst, und ich bin nun mal von außen reingekommen, und dass wir da vielleicht die ein oder andere Sache schon anschieben, zusammen auch mit der Stadthalle, dass wir eben da auch eine Weiterentwicklung haben. Und es sind natürlich, wir alle wollen, dass alles schnell geht und schnell umgesetzt wird, aber es sind natürlich dann auch Prozesse, die vielleicht dann auch mal ja die ein oder andere Stunde, Tage, Wochen, Monate länger dauern. Aber wenn du diesen Prozess nicht anschiebst und immer wieder ja dann auch bisschen hinterher gehst, dann schläft das ein und das ist natürlich intensiv, zeitraubend, aber das ist alles dem geschuldet, dass wir natürlich am Ende des Tages einfach nur erfolgreich bleiben wollen und ja uns weiterentwickeln wollen. Und konkret kann man das gar nicht so benennen, sondern ich glaube, dass wir viele Baustellen, nicht Baustellen ist Quatsch, aber dass wir viele Bereiche haben, wo wir einfach nur Potenzial haben, besser zu werden. Im Sport, klar, jeder will besser werden jedes Jahr. Sulzi hätte gern noch einen Trainerstab erweitert. Wir hätten bestimmt noch Bedarf hier und da an Unterstützung. Bürosituation habe ich angesprochen, zweite Eishalle, Kabinensituation für den Nachwuchs und so weiter. Also es gibt mit Sicherheit viele Themen, haben andere Standorte ganz genauso. Das haben wir jetzt nicht exklusiv. Aber dafür sind natürlich auch ja ständiger Austausch und Dialoge fällig und wo wir da einfach gucken müssen, wie kann man es am Ende dann auch umsetzen.
Und dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Dann sind wir wirklich am Ende auch angekommen. Eine sehr persönliche Frage jetzt auch nochmal zum Abschluss. Wenn du auf die letzten Monate und Jahre jetzt bei den Pinguins zurückblickst, gibt's etwas oder es gibt wahrscheinlich etwas, aber worauf bist du besonders stolz?
Also in der Zeit, wo ich dann dazugekommen bin, ist ja unter anderem auch die Vizemeisterschaft, die natürlich weniger mit meiner Arbeit zu tun hatte, vielleicht im Tagesgeschäft, aber jetzt nicht strukturell. Und das ist natürlich die Arbeit der Fishtown Penguins, über Jahre dahin zu kommen, mit einer gewissen Konstanz im Kader auch, mit sehr viel Vertrauen und sehr viel Leidenschaft und Arbeit. Also gerade auch im Hintergrund, und da muss man natürlich Alfred und Hauke rausheben, die diesen, ja, die Penguins bis dahin gebracht haben. Und das ist mit Sicherheit der größte Erfolg für die Organisation. Und ja gut, das dann nochmal so mitzuerleben, war natürlich grandios. Das ist mit Sicherheit was, wo die Stadt und die Organisation stolz ist. Und das ist natürlich jetzt auch was, wo viele sagen, ja, okay, das ist so ein bisschen unser Anspruch. Und das ist es eben nicht. Und das muss man klar definieren. Das ist eine Geschichte, die immer wieder passieren kann. Ich meine, das war mit Wolfsburg genauso. Wir waren auch eine kleinere Organisation. Natürlich haben die vielleicht nochmal bessere finanzielle Möglichkeiten. Aber mit dieser Organisation waren wir einfach viermal im Finale, auch gegen die großen Mannheim, Köln, Berlin und so weiter. Und das ist auch das, wo uns auch hilft zu sagen, hey, mit dem Fisch und Pinguin, es ist möglich. Es ist möglich, dass wir da hinkommen. Es ist möglich, dass wir es gewinnen. Es ist ein sehr, sehr weiter Weg. Dazu gehört sehr, sehr viel, dass gut läuft, dass wir verschont bleiben von Verletzungen, dass Spieler vielleicht auch ein Stück weit überperformen, dass alle Rädchen ineinander greifen. Aber es ist möglich. Und das ist natürlich schon was, wo wir uns auch intern immer wieder bewusst machen müssen und den Spielern, weil ist ja völlig klar, ich meine, das erleben wir ja jedes Mal bei der Eröffnungsfeier, dass, okay, was ist das Ziel? Und die Spieler gehen hoch und sagen, sie wollen Meister werden. So erwarte ich ja irgendwo vom Spieler. Aber als Organisation haust du dir natürlich die Hände über den Kopf zusammen. Aber als Spieler erwarte ich ja auch, oder ich erwarte eigentlich ja vom Spieler auch, dass er rausgeht und sagt, ich will gewinnen. Ich will Meister werden. So, das ist natürlich dann eine Krux irgendwo. Und da treffen natürlich dann objektiv und subjektiv aufeinander. Und das ist natürlich was, was man als Club dann auch irgendwo ja schon einordnen muss und was aber als Spieler völlig verständlich ist und auch ein Stück weit ja gewollt ist. Ich will ja keinen Spieler, der sagt, ja, hoffentlich gewinnen wir ab und zu mal so, das ist dann schon okay. Also will ich ja natürlich auch nicht. Ich will ja, dass ein Spieler das Maximum aus sich rausholt und auch diesen Anspruch hat. Und ja, um deine Frage zu beantworten, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr toller Erfolg gewesen für die ganze Region auch. Also dieser, was die Pinguins für die Stadt Bremerhaven bedeuten, also dieser Stolz dieser ganzen Region, das ist unbeschreiblich und das ist auch ein Stück weit sehr, sehr große Verantwortung für alle und das müssen die Spieler auch wissen. Also wir wissen es. Und das ist was, wo man sich auch immer wieder ja bewusst machen muss, dass diese Mannschaft einfach der Stolz dieser Stadt und dieser Region ist und dass es super viel bedeutet für die Menschen auch. Deswegen finde ich es toll, dass die Spieler sich bei der Saisonabschlussfeier 3 Stunden Zeit genommen haben, um Autogramme zu schreiben. Okay, ohne Murren, ohne nix. Und das ist schon auch was Außergewöhnliches, habe ich auch schon anders erlebt. Und das ist schon was, wo die Spieler einfach auch honorieren, diese Liebe der Fans und ja, dass eben auch keine Einbahnstraße ist.
Furchi, wir wünschen, ich sag wir, weil ich einfach mal für Malte mitspreche, euch ganz viel Erfolg für die kommende Saison. Dir, den kompletten Trainerteam, alle, die Background arbeiten, das komplette Team, dass es so erfolgreich wie möglich ist, weil die Vizemeisterschaft, du hast gesagt, das hat eine ganze Region stolz gemacht, das ist jetzt nicht das Ziel, was ich jetzt hier aus Fanperspektive herausgeben möchte. Hoffnung ist es, klar, aber ich möchte es nicht rausgeben. Wir sind sehr erfolgsverwöhnt, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren in Bremerhaven erlebt haben. Ganz viel Erfolg dafür. Vielen, vielen Dank, dass du in diesem Podcast mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast, dir jetzt eine Stunde 20 meinen Fragen zu stellen. Aber ich glaube, das ist in dieser eishockeyfreien Zeit, ich hoffe, für den einen oder anderen Fan wie Balsam für die Seele. Darum vielen Dank nach Kaufbeuren an dieser Stelle. Und dann würde ich nochmal ein paar letzte Hinweise loswerden wollen. Furchi hat es bestimmt schon. Möchtest du zuerst?
Ja. Ich wollte mich einfach bedanken, dass ich hier Teil von dem Ganzen sein darf. Ich glaube, dass es auch wichtig ist für die Leute, auch mal so ein bisschen hinten reinzuhören oder einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ich wollte weder negativ noch kritisch sein. Wenn das so rübergekommen ist, tut es mir leid. Selbstverständlich versuchen wir, alle auch ein bisschen mit abzuholen. Es ist halt super schwer manchmal in der Kommunikation. Was sagt man? Man weiß ja immer, was man transportieren muss, aber wie kommt's an? Sender und Empfänger so ein bisschen. Das wird jetzt hier auch mit Sicherheit wieder der Fall sein, dass ich irgendwas gesagt habe, wo ich denke, ich habe es hoffentlich gut rübergebracht und der ein oder andere, aber du hast vorher schon gesagt, schon in die Tasten haut und sagt, wie kann der sowas sagen? Das ist in der Natur der Sache. Ich glaube, wir erleben das ja auch gerade im Fußball. Da kommen jetzt viele Experten um die Ecke und ich könnte mir vorstellen, dass aber die deutsche Nationalmannschaft schon auch eine Idee hatte, wie sie das machen wollte. Das ist nun mal so. Wir stehen in der Öffentlichkeit. Wenn es gut ist, ist alles super. Wenn es nicht gut ist, dann musst du auch deinen Kopf hinhalten und das ist auch alles in Ordnung. Ich glaube, was mir super wichtig ist und das ist richtig weniger für mich, aber auch gerade für unsere Spieler, dass halt man sich immer bewusst macht, auch in den sozialen Medien, dass dahinter ein Mensch steht. So, Kritik gehört dazu, aber die muss halt immer auch auf einem gewissen Niveau bleiben. Und das ist mir eigentlich super wichtig, dass wir da miteinander gut umgehen, im Erfolg, aber auch, wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft und dass man sich immer bewusst macht, hinter Bennett Rossmi, hinter Cole Conrad und hinter allen anderen steht immer noch ein Mensch und vielleicht wird dem dann auch zugeschickt, was da in den sozialen Medien übereingeschrieben wird. Und das muss man dann auch schon auch immer vernünftig mit umgehen. Und das ist ein ganz großer Appell, den ich habe, dass wir unsere Spieler, weil am Ende sind es ja unsere Spieler, also eure wie auch unsere und meine, dass wir da immer auch das Auge drauf haben. Das eine ist der Sportler, in Ordnung, aber da steht auch immer Mensch dahinter. Und da muss man schon auch ein bisschen sorgfältig damit umgehen, auf beiden Seiten damit. Ansonsten vielen Dank nochmal. Wie gesagt, dass wir so lange jetzt quatschen konnten, hat echt Spaß gemacht. Kompliment nochmal an euch. Ich meine, für uns ist es auch super wertvoll, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr drüber redet und dass ihr die Leute auch ein bisschen mit abholt. Die Leute haben eine Plattform auch nochmal, um zu kommunizieren. Ja, dann muss man ja schon auch sagen, über euch dann auch so ein bisschen mit uns. Ich meine, wir sind auch immer wieder im Austausch, wenn es Fragen gibt. Und ich finde das super. Deswegen vielen Dank an euch, an dich und an Malte und kann nur sagen, weiter so.
Das sind sehr schöne Worte. Vielen, vielen Dank dir, Furchi. Und auch nur nochmal ein Satz dazu. Diese Transparenz ist nicht gang und gäbe, die, glaube ich, die Fishtown-Pinguins eingeben, uns geben, aber auch vielen Fans geben und auch hier in diesem Podcast, dass du da sehr, sehr offen kommuniziert hast, dass es eben halt nicht gang und gäbe und echt erholsam, wenn man andere Sportarten mal vergleicht, wie das denn dort abläuft. Von daher ist es, bin ich total dankbar dafür, wir sind total dankbar dafür und ich hoffe, jeden Hörer hat es auch gefallen an dieser Stelle. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Wie gesagt, noch ganz kurze Hinweise, ein bisschen unemotionaler, aber wie gesagt, vorher hattest du bestimmt schon die offizielle Kreditkarte der Fishtown Pinguins. Unter vespa.de bei eurer Visa Elbe Sparkasse des Vertrauens bekommt ihr diese Karte, informiert euch sehr, sehr gerne, dann schaut mal auf nordsee-zeitung.de vorbei, dort findet ihr alles Wissenswerte zu dem neuen Center, den Furchi bald vorstellen wird, da werdet ihr die neuesten Informationen dazu bekommen Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. In einer Woche ist Malte wieder da. Ich freue mich sehr drauf. Wir waren noch nie so lange getrennt voneinander. Das ist hart für uns. Das muss man auch einfach mal so kurz sagen. Das ist wirklich, mir fehlt ein
Stück. Ich hoffe, du konntest mit mir einen guten Ersatz kurzfristig, dass er deine Trauer ein bisschen im Zaum hält.
Ja. Also ich verdrück jeden Tag ein kleines Tränchen und freue mich sehr darauf, wenn er wieder zurück ist und ich nächste Woche wieder so ein, nicht ganz die Expertise in diesem Podcast vorbringen kann, aber wenigstens vielleicht so ein Hauch davon wieder. Nein, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt alle sportlich, bleibt alle gesund. Nochmals danke an dir, Furchi. Viel Erfolg für die Saison. Und ich habe noch den halben Fragenkatalog habe ich noch gar nicht abgefragt. Wir machen einfach nochmal einen Termin aus und dann schnacken wir nochmal.
So machen wir's.
Bis dann.
Ciao.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.